Ja, schönen guten Morgen, ihr lieben Leute. Es ist schön, wieder hier zu sein, in den gewohnten, altgewohnten Räumen, die man doch so gut kennt und kennengelernt hat. Ja, es ist doch schon wieder ein paar Monate her, dass ich hier war, und umso mehr habe ich mich darauf gefreut, auf diesen Augenblick, euch zu sehen, bekannte Gesichter. Einige kenne ich nicht. Ist auch schön, neue Gesichter zu sehen, wieder bei euch zu sein. Erika lässt euch ganz, ganz herzlich grüßen. Sie wäre sehr, sehr gerne heute hier gewesen. Aber ihr könnt euch schon denken, da ist einiges, was an Gründen da ist, auch für sie, was sie heute daran gehindert hat, hier zu sein. Allein schon mein Hiersein heute hat uns als Team schon ganz schön gestretcht. War schon einiges so im Schwange, weil auch noch Yoshi in Quarantäne ist, weil er die Schule komplett zugemacht hat, auf der er ist. Er ist zwar negativ, aber er muss halt doch zu Hause bleiben, und von daher sind wir eh als Team schon ausgedünnt. Aber ob in Lebach oder hier, wir sind eh auf das angewiesen, was Gott tut. Deswegen hast du genau recht, Claudia. Es kommt darauf an, was Gott heute durch mich sagen kann. Möchte, und wenn er nicht redet, dann ist jeder Buchstabe und jedes Wort zu viel. Ja, es ist immer die Frage, was ist dran? Ist es ein bestimmtes Wort, was Gott dem Prediger aufs Herz legt, demjenigen oder derjenigen, die hier vorne steht? Oder ist es ein Gedanke, der vielleicht fortlaufend gepredigt wird? Es ist immer dieselbe Frage. Ich glaube, Mike, du hast ja auch damals, ich habe deine Predigt ja auch gehört, ne, auch dieses Kämpfen darum, was ist es, und dann hat man eins und dann kommt auch nichts Neues und dann ist es das. Bei mir war es so, dass ich die Tage auch im Fragen, ich hatte noch nichts, durch die Wohnung gegangen bin und da lag eine Zeitschrift, und normalerweise bin ich nicht so ein Zeitschriftleser, und ich packe sie mir und schlage sie auf, und als ich den Titel dieses Artikels gelesen habe, sofort ein inneres Wissen, das ist es für euch. Und das Interessante war, als ich mir Gedanken über dieses Thema machte, merkte ich so sehr, wie sehr es auch mein Thema ist. Ich habe einige Gedanken aus diesem Artikel auch hier verarbeitet, unter anderem auch die Einleitung. Und zwar die von Thomas Edison. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein Erfinder, amerikanischer Erfinder, der die Glühbirne erfunden hat. Und eines Tages fragt ihn ein Reporter, ob er nicht jetzt nach, wahrscheinlich waren es wirklich um die 1000 Versuche auf dem Weg zur Glühbirne, und nach 1000 Versuchen hat er es auch immer nicht geschafft, ob er denn nicht nach 1000 Versuchen nun wirklich frustriert sei. Und Thomas Edison, der antwortete diesem Reporter mit Nein, denn er kennt ja jetzt 1000 Möglichkeiten, wie es nicht funktioniert. Und ich muss sagen, wie ich das gelesen habe, und wenn das wirklich der Wahrheit entspricht, dann ziehe ich alle Hüte vor diesem Mann. Der sagt, nach 1000 Versuchen ist er nicht frustriert, denn er kennt jetzt 1000 Möglichkeiten, wie es nicht funktioniert. Der Misserfolg war für ihn kein Versagen, sondern Erkenntnisgewinn. Erkenntnisgewinn. Und mit dieser Geschichte möchte ich auch, oder habe ich schon im Grunde genommen schon das Thema eingeleitet. Versagen, Misserfolg. Wie gehe ich mit Situationen um? Wie gehen wir mit Situationen um, die wir als Misserfolg, als Versagen, als Scheitern wahrnehmen? In Lebach erleben wir gerade eine Situation, die eigentlich genau das Gegenteil ist. Wir erleben wirklich ein Abenteuer in gewisser Weise, in mancherlei Hinsicht. Ihr habt es ja vielleicht so ein wenig verfolgen können, wie es in unserem Gemeindegründungsteam, in unserer Gemeindegründungsarbeit in Lebach so läuft. Wir hatten ja angefangen bei uns zu Hause, dann hatten wir uns nach einem Raum umgeguckt, einen Raum gefunden von der Stadt Lebach. Einmal dort gefeiert, dann kam die Corona-Klatsche. Wir sind dann auch erstmal auf Stillstand gegangen, haben dann aber den Mut gehabt, bei uns im Garten in einer frischen Luft zu feiern. Und das war auch sehr schön. Der Herr hat gutes Wetter geschenkt. Und wir konnten viermal haben wir draußen mal so im Garten Gottesdienst gefeiert, das war sehr schön. Und dann auch das Wunder zu erleben nach Gebet, dass die Stadt Lebach uns anruft und uns die Stadthalle anbietet. Also von daher feiern wir nun seit einiger Zeit in der Stadthalle in Lebach Gottesdienst, natürlich mit einem riesigen Volumen, mit einem riesigen Platz und können so fast annähernd einen ganz normalen Gottesdienst feiern. Es ist auch abenteuerlich und Abenteuer wirklich zu erleben und zu sehen, wie Gott auch Menschen ruft, wie Menschen hinzukommen, manche aus Interesse, guck mal rein und bleiben dann auch wieder weg. Manche rücken näher und es wurden auch schon von uns Gespräche geführt mit Menschen, die wahrscheinlich es jetzt schon auf dem Herzen spüren, ja, mit uns zu gehen. Es ist aber allerdings nicht so, dass sie, wie wir uns das vielleicht auch wünschen würden, jetzt so an unsere Seite treten und mit uns gemeinsam nun nach vorne gehen, sondern wir merken, dass es doch eher ein sich hinter uns als Team ein Versammeln ist. Na, wir werden doch wahrscheinlich auf noch unabsehbare Zeit als Team diejenigen sein, die vorausgehen. Und genau in diesem Gedanken habe ich mich in dem Thema von heute Morgen wiedergefunden. Als wir noch im kleinen Kreis gefeiert haben, bei uns im Haus, im Wohnzimmer, da hatte die Versammlung so eine Art Hauskreischarakter. Ich hatte das zwar auch so mehr oder weniger schon geleitet, aber man fühlt sich eher wie in einem Hauskreis. Die Verantwortung ist relativ, man kennt viele persönlich und man denkt, es ist ja so ein noch familiärer Kreis. Jetzt in der Öffentlichkeit kommen Menschen hinzu, die eigentlich nicht so bekannt sind, die aber nahe heranrücken. Es kommen Menschen zu uns, die bereit sind, Konsequenzen zu ziehen, um die Arbeit, die Gott durch uns angefangen hat, zu unterstützen, damit hineinzugehen. Die Konsequenzen sind manchmal familiär sogar bedingt und manchmal auch geistig bedingt, wo Änderungen stattfinden sollen. Und ich staune vor mancher Konsequenz, die so manche an den Tag legt und jetzt schon zeigt. Und mir wird bewusst, dass diese Menschen auf uns, auch auf mich gucken. Jetzt rede ich mal speziell von mir. Und auf einmal fange ich an, mir Fragen zu stellen. Auf einmal wird mir bewusst, was ist, wenn ich versage? Was ist speziell, ich rede jetzt als nicht vom Team, sondern mal speziell von mir, was ist, wenn mein Glaube auf Dauer nicht reicht, wenn er zu klein ist, zu schwach ist? Was ist, wenn meine Ziele, die ich jetzt ins Auge gefasst habe, die falschen sind? Mir wird bewusst, dass ich Schwächen habe, mit denen ich manchmal so mehr oder weniger sogar Frieden geschlossen habe. Aber was ist, wenn mich diese Schwächen nun in der Position, in der ich bin, zum Fallstrick werden? Was ist, wenn durch meine Schwäche andere mitgerissen werden? Was ist, wenn wir als Team versagen? Wenn wir in die Irre gehen und andere mit uns ziehen? Wenn wir als Team in Sackgassen laufen, vielleicht sogar theologisch? Wenn wir anstatt auf saftige Weiden zu führen, diese Menschen, die bereit sind, Konsequenzen auf sich zu nehmen, vielleicht sogar manche Brücken hinter sich abzubrechen, sie nicht auf saftige Weiden, sondern auf dürren Boden führen. Was ist, wenn ich falle? Können wir davon ausgehen, das war jetzt alles theoretisch, können wir davon ausgehen, dass uns in Lebach das nicht passiert? Könnt ihr davon ausgehen, dass euch in Lebach, in Völklingen das nicht passiert? Kannst du, wo auch immer du herkommst, in welcher Situation du jetzt gerade bist, kannst du davon ausgehen, dass dir das nicht passiert? Vielleicht, wenn wir was machen, um nicht zu fallen, um nicht zu versagen. Ist Versagen vermeidbar oder ist Versagen sogar unumgänglich? Wer entscheidet in unserem Leben, ob Versagen nur eine Niederlage ist oder aber, wie Thomas Edison das gesehen hat, ein Erfolg, ein Erkenntnisgewinn oder ob Versagen einfach nur ein dunkles Kapitel in unserem Leben ist, vor glaube ich, 3 Jahren habe ich ein Auto gekauft. Es war dran, wir brauchten ein neues. Ich bin mit Gebet von zu Hause weg. Ich bin mit Gebet auf den Platz des Händlers gefahren, habe im Gebet als relativ ahnungsloser Mensch, was Technik angeht, dieses Auto gekauft. Und ich bin sowas von über den Tisch gezogen worden und sowas von betrogen worden. Für mich tatsächlich heute noch eine Situation mit vielen Fragen, wo ich keine Antwort drauf habe. Ich denke aber, der Schlüssel, mit dem wir uns oder Situationen beurteilen, ist absolut entscheidend. Denn der Schlüssel ändert das Ergebnis. Der Schlüssel bestimmt die Sicht, der Schlüssel bestimmt unseren Blick, wie wir auf unser Leben, auf unser Versagen oder auf Situationen des Versagens blicken. Und ich glaube, sagen zu können, dass wir in Deutschland, hier in unserer deutschen Kultur, einen relativ strengen Schlüssel mitbekommen haben, durch unsere Kultur und unsere Erziehung. Nicht den strengsten Schlüssel mitnichten, ein Blick in asiatische Kultur belehrt uns da doch häufig eines Besseren. Aber ich denke dennoch, dass wir einen relativ strengen Schlüssel in uns tragen, allein schon kulturell. Vielleicht ist dort, steht als Synonym dafür, ich glaube, es ist ein schwäbisches Sprichwort, jetzt habe ich es, das vielleicht ein oder andere von euch kennt. Da heißt es nämlich, nicht geschimpft ist gelobt genug. Nicht geschimpft ist gelobt genug. Der Erfolg, so scheint es mir, so nehme ich es in meinem Leben wahr und so nehme ich es auch in meinem Umfeld wahr, der Erfolg ist eigentlich so die vorausgesetzte Norm. Dass es klappt, ist im Grunde genommen gesetzt. Das Gelingen scheint der Standard zu sein in unserer Annahme, wie Leben funktioniert, funktionieren soll, auch in der Gemeinde, auch mit Gott. Es wird einfach vorausgesetzt, es muss und es wird funktionieren. Wehe aber, wenn wir versagen, dann wird wie im Sprichwort geschimpft oder der Kopf geschüttelt oder sich wirklich gefragt, wie konnte das denn nur passieren? Oder aber, wenn es uns selbst passiert, verurteilen wir uns und verlieren uns in Selbstvorwürfen. Wie konnte mir das nur passieren? Erik hat in der Küche so einen Spruch hängen, den viele von euch wahrscheinlich kennen. Da steht dann drauf, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Klingt so gut. Und in Situationen des Versagens gelingt es uns hoffentlich und vielleicht auch hoffentlich immer, dass wir die Gnade Gottes in Anspruch nehmen, um wieder aufzustehen. Aber die Krone, die haben wir erstmal verloren. Die müssen wir uns erstmal wieder verdienen, erstmal wieder durch Bewährung aneignen. Denn zu fallen, zu versagen, um dann als gekröntes Kind weiterzugehen, nicht so einfach. Wehe, wenn wir versagen. Und im Versagen merke ich auch, machen wir sogar noch Unterschiede. Derjenige, der sexuell, moralisch versagt, wird anders bewertet als der, der seine Familie durch Geldgier und falsches Investment an den Rand des Ruins gebracht hat. Und der wiederum wird anders beurteilt als der, der durch üble Nachrede die Atmosphäre in der Gemeinde vergiftet. Kindern billigen wir natürlicherweise eine lange Zeit des Probierens, des geduldigen Ertragens zu. Kinder dürfen viele Versuche machen und sie dürfen oft versagen. Aber wie sieht es mit Erwachsenen aus? Wie sieht es mit uns aus, mit dir selbst aus? Billigen wir auch Erwachsenen eine zweite und eine dritte Chance zu? Oder ist bei uns doch dieser Gedanke auch eingepflanzt? Ein Fehler ist im Grunde genommen schon der Anfang des Scheiterns. Wir merken, dass die Frage nach dem Schlüssel, der in uns ist, ja nicht nur interessant ist. Es ist wirklich interessant, in sich hineinzuschauen und zu merken, was uns alles da geprägt hat und wer da alles in uns die Werte hinterlassen hat. Aber es ist nicht nur eine interessante Frage, es ist so eine wichtige Frage. Uns sollte bewusst sein, und das sage ich jetzt schon mal, dass unser, ich kann gar nicht von unserem Schlüssel sprechen, sondern von deinem Schlüssel. Von deinem Schlüssel. Uns sollte bewusst sein, dass dein Schlüssel, den es vielleicht so nur ein einziges Mal auf dieser Erde gibt, dass dein Schlüssel in den seltensten Fällen in klarer und vollkommener Übereinstimmung mit dem Willen Gottes ist. Uns sollte immer bewusst sein, dass wir Mischwesen sind, in dem die alte Natur, die wir im Ablegen sind, immer noch im Kampf ist mit der neuen Natur, ist, die wir am Anziehen sind. Und dass je nach Situation und Lebensphase und Stärke und Schwäche die beiden Naturen ihre Stimme in verschiedenen Gewichtungen auch erheben und deutlicher oder weniger deutlich zum Ausdruck kommen. Erfolgreiche Menschen in der Bibel, wobei ich erfolgreich eigentlich als Wort hier nicht mag, es sind eher die weisen Menschen. Weise Menschen und doch erfolgreiche Menschen in der Bibel unterscheiden sich von erfolglosen Menschen zugespitzt in einer Sache, nämlich in ihrer Lernbereitschaft, in ihrer Korrekturbereitschaft oder wenn man es vielleicht mit biblischen Ausdrücken möchte, in ihrer Demut, in ihrer Selbsterkenntnis, in ihrer Gotteserkenntnis. Erfolgreiche Menschen der Bibel lernen aus ihren Fehlern, aus ihren Sünden, aus ihren Misserfolgen, bis sie eine Lösung gefunden haben. Ich muss an den verlorenen Sohn denken, diesen wirklich treulosen Komplettversager. Aber auch an David, diesen König, der ein Ehebrecher und ein Auftragsmörder war sozusagen. Diese Menschen sind trotz ihres Versagens geliebte Menschen Gottes. Diese Menschen sind Menschen nach dem Herzen Gottes, weil sie, wie der verlorene Sohn, ihre Hoffnung auf die Gnade und das Vaterherz Gottes gesetzt haben. Weil sie wie König David nicht in Verblendung und Verstockung in dem einmal eingeschlagenen Weg geblieben sind oder festgehalten haben, sondern umgekehrt sind, sich haben zur Buße rufen lassen. Und dann ist alles wieder gut. Dann wird die Krone wieder aufgesetzt und losmarschiert. Theoretisch vielleicht ja, aber ich denke, ihr merkt das auch aus eigener Erfahrung. Gefühlsmäßig ist das oft nicht so ganz einfach. Denn der verlorene Sohn, ebenso wie beim König David, anfänglich ihres Versagens bis zu dem Ausgang, bis zur Lösung, dauerte es mindestens Monate, wenn nicht Jahre. Und in dieser Zeit wurden Tatsachen geschaffen. In dieser Zeit wurden Dinge gelebt, wurden Tatsachen geschaffen, die zum Teil schlimme Folgen haben können, damals konnten und auch im Leben von Menschen haben können. Da gehen Ehen kaputt. Da werden Gemeinden gespalten. Da werden Verhältnisse, Beziehungen zerrüttet. Versagen ist laut Wörterbuch ganz interessant. Zwei Bedeutungen. Einerseits das Erwartete nicht leisten zu können oder nicht erreichen zu können. Und zweitens im Leben völlig und vollkommen zu versagen. Das sind, so empfinde ich das und so verstehe ich das, eigentlich zwei verschiedene Ebenen, in denen wir aber gefühlt gleichermaßen versagen können. Die erste Ebene habe ich mal so genannt, ist das Versagen im Gehen, was wir vielleicht alle recht gut kennen. Ich mache mich auf den Weg, ich lasse mich bewegen, ich bewege mich, auch in der Gemeinde. Ich habe den Wunsch, etwas aufzubauen. Ich möchte etwas beginnen, an den Start bringen, vielleicht eine neue Arbeit, einen neuen Dienst. Ich lasse mich in Verantwortung rufen, in Ämter, in Dienste. Vielleicht sogar als Missionar in ein anderes Land. Aber merke nach Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren, keine Frucht, es passiert nichts. Das, was ich selbst erwartet hatte, was vielleicht andere über mich erwartet hatten, es gelingt nicht. Ich kann es nicht erfüllen, nicht erreichen, nicht leisten. Das Erwartete trifft nicht ein. Versagen im Gehen. Aber es gibt auch diese andere Ebene. Versagen im Fallen, habe ich es mal genannt. Versagen, indem ich Schuld und Sünde auf mich lade. indem ich Grenzen überschreite, ich aus der Beziehung zu Gott heraustrete oder die Beziehung zu Gott dämpfe. Ja, die Frage bleibt, die ich eben gestellt habe, ist Versagen vermeidbar oder unumgänglich? In der Evolutionstheorie ist es ja so, dass der Tod der Motor der Weiterentwicklung ist. Glaube ich ganz gut. Christian nickt. Der Tod in der Evolutionstheorie ist der Motor der Weiterentwicklung. Schlechtes wird durch den Tod sozusagen entfernt, damit sich das Bessere durchsetzt. Könnte man jetzt im geistlichen Leben sagen, dass das Versagen auch so ein Motor zur Weiterentwicklung ist? Wie bei Edison, ich muss 1000 Mal versagen, um dann die Glühbirne zu erfinden, um dann gehört Versagen zwangsläufig mit zum geistlichen Leben? Hat Gott unser Versagen eingeplant? War es Teil seiner Vorsehung? Tatsache ist zumindest mal, und soweit möchte ich heute gehen, weil das ist schon ein schwieriges Thema und Robert runzelt schon die Stirn und ich weiß warum. Tatsache, wir können diese Frage nur von unserer Seite betrachten, von der Seite der Versager aus. Wir können die Frage nach dem, was wäre, wenn, nicht beantworten. Was wäre geworden, wenn ich nicht versagt hätte? Wir kennen die Antwort darauf nicht. Was wäre gewesen, wenn? Hätte ich dann schneller die Glühbirne erfunden oder hätte ich sie vielleicht ohne die Erfahrung des Versagens gar nicht gefunden? Was wäre, wenn Adam und Eva nicht versagt hätten? Wir können heute nicht mehr hinter den Vorhang schauen. Aber Gott gibt uns so viele Antworten darauf, wie er jetzt mit uns umgeht als Menschen und als seine Kinder. Als seine Kinder, Königskinder, die dennoch versagen und die in Strukturen des Versagens leben. Und ich möchte zwei eigentlich sehr einfache und kurze Gedanken sagen, aber es sind Gedanken, die mich selbst ermutigt haben. Es sind keine tiefschürfenden theologischen Gedanken, aber hoffentlich Gedanken, die euch genauso ermutigen, wie sie mich ermutigt haben. Der erste Gedanke ist für mich schon so befreiend. Gott weiß, wer wir sind. Gott weiß, wer wir sind. Gott weiß, wer du bist. Gott weiß, dass wir Staub sind, dass wir gebrochene Gefäße sind, dass wir Versager sind, dass wir Kinder Adams und Evas sind, wie sie, gefallene Geschöpfe, verbeult, verbogen, das Ziel verfehlt, unbrauchbar, ja, sogar wortwörtlich zu Feinden Gottes geworden. Und genau dort, in der Feindschaft zu Gott, hat seine Liebe zu uns nicht aufgehört. Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, heißt es in Römer 5, Vers 8 und Vers 10. Gott hat seine Liebe zu uns genau dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, als wir noch seine Feinde waren. Gott kennt uns als Kinder Adams und Evas, als geistlich gefallene Geschöpfe. Er kennt uns ganz persönlich, er kennt dich ganz persönlich. Und dieser Gedanke, dass Gott dich wirklich so kennt, ist so überwältigend, wenn ich ihn mir wieder neu bewusst mache. Und so überwältigend, wie es sogar damals bei Nathanael war, der auch diese Erkenntnis hatte, Jesus kennt mich und er konnte es kaum fassen und er kommt zu Jesus und er fragt, wieso kennst du mich? Woher kennst du mich? Und Jesus sagt ihm, weißt du, ich habe dich schon gesehen, bevor Philippus zu dir kam, unter dem Feigenbaum sitzend. Und dass Jesus dich genauso gut kennt, dass er deinen Baum kennt, unter dem du sitzt, dass er dein Leben kennt, deine Lebenssituation. Gott kennt dich ganz persönlich und er weiß um dich. Er kennt dich durch und durch bis in die tiefsten Tiefen deines Seins. Er kennt dich besser, wie du dich selbst kennst. Er kennt deine Gedanken von ferne, heißt es im Psalm 139. Er sieht die Tage, die kommen werden, als noch keiner von ihnen da war. Und somit sieht er auch dein Versagen, sogar das von morgen. Gott kennt dich, ein erster Gedanke. Er kennt dich und er liebt dich, so wie du bist. Und ein zweiter Gedanke: Gott möchte dein Trainer, nicht dein Richter sein. Gott möchte dein Trainer, nicht dein Richter sein. Klingt erstmal befreiend, würde ich sagen. Klingt mutmachend. Menschen, Trainer, ich weiß nicht, wer von euch mal im Verein war, Fußballverein oder was auch immer, einen Trainer zu haben, ist was anderes, als vor einem Richter zu stehen. Definitiv. Ich habe noch nicht vor einem Richter gestanden, zumindest mal nicht als Angeklagter. Als Zeuge musste ich schon mal auftreten. Und selbst das hat mich schon so beeindruckt, damals als, ich glaube, Jugendlicher, dass ich sehr, sehr, sehr beeindruckt war, vor dem Schauspiel und vor einem Richter zu stehen. Aber ich würde sagen, es klingt erstmal ein bisschen lockerer, als es wirklich ist. Denn der Trainer, mit dem wir es zu tun haben, der hat ganz schön hohe Ansprüche. Und dieser Trainer ist gewillt, seine Ansprüche nicht um ein Millimeter, nicht um ein Jota aufzuweichen. Seid heilig, nicht so heilig, wie ihr könnt, nicht so heilig, wie ihr es fertigbringt, sondern Gott sagt, seid heilig, wie ich heilig bin. Jesus sagt seinen Jüngern, Jesus sagt uns, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Darunter geht nichts. Gott kommt uns in dem Sinne nicht entgegen, dass er seine Maßstäbe aufweicht. Auch wenn die Spannung zwischen dem, wer wir sind und wer er ist, dadurch unerträglich groß wird. Denn was soll ein Trainer mit so geistlich übergewichtigen Menschen, wie wir es sind, die so viel Ballast mit sich rumschleppen? Oder wie es in Hebräer 12 so schön heißt, die Gewänder der Sünde tragen, die uns helfen, die sich manchmal um unsere Füße wickeln, uns zu Fall bringen. Was soll ein Trainer mit solchen Menschen nur anfangen, der nicht bereit ist, seinen Maßstab aufzuweichen? Dieser Gott, dieser Trainer hat ein Ziel mit uns, mit dir. Und dieses Ziel sieht er, wenn er dich anschaut. Er weiß ganz genau, wo er mit dir hin möchte. Er weiß ganz genau, wo er mit euch als Gemeinde hin möchte. Er weiß ganz genau, wo er mit uns als Gemeinde in Lebach hin möchte. Er hat dieses Ziel und er brennt darauf. Er brennt darauf, dieses Ziel mit dir und mit uns zu erreichen. Er will ans Ziel kommen. Und nichts und niemand, weder wir, noch Engel, noch Mächte, noch Gewalten, werden ihn davon abbringen, dieses Ziel erreichen zu wollen. Und das ist wunderschön. Das ist die Schönheit eines harten Trainers. Er möchte mit uns zum Ziel kommen. Aber wie passt nun unser Versagen in dieses Ziel? Wie geht nun Gott ganz praktisch mit uns um? Wäre er unser Richter, wäre er ein Schiedsrichter, dann wäre wahrscheinlich seine höchste Priorität die Versagensvermeidung. Nur nicht fallen, nur keine Fehler machen, weil das würde sofort das Urteil und das Aus bedeuten. Also als Richter Versagensvermeidung. Und das trifft, glaube ich, auch oftmals unsere Vorstellung, wie ich anfangs schon sagte. Erfolg ist ja die gefühlte Norm, Gelingen der gefühlte Standard. Nur keine Fehler machen. Versagen passt nicht in sein Bild, aber auch nicht in unser Bild. In Lukas 22, Vers 31 und 32 steht eine Geschichte, die mich ja wirklich fast umgehauen hat, weil mir dort bewusst wird, wie Jesus, wie unser Vater im Himmel uns als Menschen, die versagen, sieht und wie er mit uns umgeht. Ich möchte uns kurz diese zwei Verse vorlesen. Jesus sagt dort zu Petrus: Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können, wie den Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus spricht hier ganz eigenartige Verheißungen aus. Er verheißt dem Petrus den Teufel. Und er verheißt dem Petrus dass er so gesiebt, so durchgeschüttelt, so erschüttert wird, dass er sogar droht, seinen Glauben zu verlieren. Er verheißt ihm im Grunde genommen das Versagen. Man könnte jetzt sogar meinen, okay, ich habe für dich gebetet. Jesus sozusagen, bevor Petrus aufschlägt, bevor er stolpert, schnell noch seine Hand hinhält, um Petrus am Laufen zu halten. Aber wenn wir diesen Vers wirklich mal genauer betrachten, wie sagt Jesus weiter? Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Und wir wissen ja aus der Geschichte, dass Petrus wirklich gefallen ist. Sein Glaube hat nicht Schaden gelitten, aber er ist gefallen, er hat versagt. Und dieser Blick, den Jesus hier auf unser Versagen wirft, das Licht, was er dort uns zu erkennen gibt, das macht mich einfach dankbar und zutiefst freudig. Wenn du umgekehrt bist, wenn du zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus, und das wird hier deutlich, verwandelt unser Versagen, um Sinnvolles entstehen zu lassen. Jesus kann auf krummen Linien gerade schreiben. Ich sprach anfangs davon, dass es diese zwei Ebenen des Versagens gibt. Das Versagen im Gehen und das Versagen im Fallen. Entmutigung und Selbstzweifel, ja, das Versagen, das kann schwer auf uns lasten und das lastet schwer auf uns. Aber Versagen bedeutet auf beiden Ebenen nicht das Ende und das Aus. Jesus möchte Trainer sein, nicht Richter. Sein ganzes Mühen, sein ganzes Streben, sein ganzes Ziehen, Formen an uns ist darauf ausgerichtet, uns in der Neuheit des Lebens laufen zu lehren. Und das bringt Paulus im Römerbrief so zum Ausdruck, wenn er das in diesem kurzen Vers zusammenfasst, wenn er sagt, überwindet das Böse, das, was euch zu Fall bringen will, überwindet das Böse mit Gutem. Lernt in der Neuheit des Lebens zu laufen. Nicht die Fehlervermeidung, nicht das Gucken auf die Möglichkeit des Falls, wie das Kaninchen auf die Schlange, ist euer Ziel. Sondern lernt in der Neuheit des Lebens laufen. Lernt auf Jesus zu vertrauen. Versagen ist schmerzlich, aber es ist nicht das Ende der Möglichkeiten Gottes für uns. Und zurückkehren möchte ich zum Schluss meiner Predigt auf das Herz Davids, das ihn zu einem Mann, zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes hat werden lassen. Dieses Herz des Davids war bereit, nachdem der Prophet zu ihm kam, umzudrehen. Nicht weiter in dem einmal eingeschlagenen Weg zu bleiben, jetzt erst recht stur durchzuhalten, sondern er hörte und war bereit, umzudrehen. Gott sucht das Herz des verlorenen Sohnes in uns, der auf die Liebe und die Gnade des Vaters gehofft hat. Es war nicht mein Ziel heute Morgen, eine theologische, tiefbiblische Erklärung für Versagen zu geben. Und ich weiß, dass auch nach diesen wenigen Gedanken viele Fragen offen bleiben. Und meine Erfahrung ist es auch, dass es wie bei meinem Autokauf bis jetzt mal keine Antwort auf bestimmte Situationen des Versagens gibt. Manches ist einfach so und wir müssen es vertrauensvoll in der Hand Gottes lassen. Aber ich wollte uns Mut machen heute Morgen. Versagen als das zu sehen, was es ist. Als die Möglichkeit, Jesus besser kennenzulernen. Ihm zu vertrauen, dass mein Versagen nicht sein Ende ist. Und er auch zu uns sagt, wenn ihr wieder zurechtgekommen seid, wenn ihr meine Hand wieder gefasst habt, dann stärke deine Geschwister, dann führe deinen Dienst fort, besser und stärker als je zuvor. Amen.